Danke für die Musik. Toll, dass ihr uns hier unterstützt. Ja, und wir haben gerade schon in Andeutung gehört, was heute so ein bisschen für uns aufliegt. Ich habe das Ganze mal genannt Nehmen und Geben oder Geben und Nehmen, kann man so rum und so rum sagen. Und wir werden uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie unterschiedlich Menschen im Glauben unterwegs sein können. Wer in diesen Tagen nach einem frommen Vorbild sucht, also wenn du guckst und sagst, an wem kann ich mich eigentlich orientieren, wenn ich wissen will, wie ist Christsein, wie geht das überhaupt, dann ist das nicht immer ganz einfach. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung werden uns immer wieder die negativen Vorbilder vorgestellt, ne? Allen voran die großen Kirchen mit ihren Repräsentanten und was die alles falsch gemacht haben. Das ist ja manchmal auch leider wahr. Also viele Amtsträger müssen sich schon fragen lassen, ob ihr Verhalten eigentlich noch Gott entspricht, ob das, was sie da tun, der Botschaft des Evangeliums noch dient oder ob es ihnen eher mehr massiv schadet, weil dadurch Kirche und Gemeinde in Verruf geraten. Und deswegen rücken für viele ganz andere Vorbilder in den Mittelpunkt. Leute, wo man sagt, wow, Menschen, wo du denkst, ey, das ist cool, so sollte das eigentlich laufen. Ja? Vielleicht jemand, der sich sozial total engagiert für die Menschen auf der südlichen Hemisphäre oder für Leute, die besonders benachteiligt sind oder andere, die unheimlich toll gute Inhalte verpacken können, die das als Poetry Slam rüberbringen oder die vielleicht ja als YouTuber unterwegs sind oder die Bücher schreiben und so weiter, bis hin zu Aktivistinnen, Aktivisten, die etwas tun, die etwas nach vorne tragen, wo andere immer nur die ganze Zeit rumlabern. Die ursprünglichen Rollenvorbilder, das jedenfalls soll ja Kirche, Gemeinde ein Stück sein, enttäuschen leider sehr oft und an ihre Stelle sind manchmal sehr unscheinbare, ganz normale Leute getreten, die mit ihrem Handeln beeindrucken. Und gerade so ist das auch in unserem Predigttext heute ein starker Kontrast. Da sind auf der einen Seite jene, von denen man sich eigentlich Wissen erwartet und Werte und Wegweisung. Und auf der anderen Seite ein Mensch, damals wirklich am Rande der Gesellschaft, eine schwache, alleinstehende Frau, ohne dass sie besondere Absichten gehabt hätte, wird sie aber zu einem Vorbild, zu einem Menschen, wo andere sagen, ey, das ist jetzt echt mal eine Wucht. Gucken wir uns das mal an. Markus 12, ab Vers 38. Ich habe es hier nach der Neues Leben Bibel uns mitgebracht. Jesus lehrte sie noch weiteres. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei den Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben. Während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Diese beiden Begebenheiten erscheinen auf den ersten Blick nicht direkt was miteinander zu tun zu haben. Aber Jesus stellt einen Zusammenhang hierher. Er stellt zwei verschiedene Menschentypen vor. Leute, die sehr unterschiedlich sind, die anders kaum sein könnten. Den Schriftgelehrten, also den Theologen, sagen wir es mal mit unseren Worten, bescheinigt er, ein denkbar schlechtes Vorbild abzugeben. Traurig. Und diese arme Frau hingegen wird unabsichtlich, die hat das ja gar nicht vorgehabt, zu einer Influencerin für seine Anhänger, für Jesu Jünger, von der man unheimlich viel lernen kann, wo er sagt, guckt euch das an und lernt davon. Gucken wir uns erstmal die erste Gruppe an. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Moment, ich glaube, das war jetzt eine. Nee, doch, ist richtig. Diese Warnung ist nicht ganz neu, wenn man so in der Bibel ein bisschen querliest. Ne? Jesus ist, was diese fromme Elite seiner Zeit angeht, äußerst kritisch. Also Jesus lässt wenig Gelegenheiten aus, denen aufs Brot zu schmieren, dass die wirklich ziemlich an dem vorbeileben, was Gott sich gedacht hat. Ob Pharisäer, Sadduzäer, älteste Priesterschaft oder Schriftgelehrter, das sind so alle so Worte für diese Gruppe, die kommen bei Jesus nicht gerade gut weg, muss man wirklich sagen. Und das Ganze ist schon bei Johannes dem Täufer, den man hier als Zitat schon liest, schon der Fall gewesen. Auch der hat denen immer wieder kräftig die Leviten gelesen und gesagt, Leute, so wie ihr das macht, so wie ihr versucht, Gottesdienst zu leben, das geht so nicht. Ihr Schlangenbrut, ja, ich weiß nicht, wie man heute das Schimpfwort dafür nehmen würde, aber dürft ihr euch mal selber überlegen, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Und Jesus setzt an dieser Kritik nahtlos an, indem er die Geistlichen seiner Zeit mit harten Konsequenzen belegt. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Das ist schon hammerhart, ne? Wenn eine Tür offen ist und da kommt einer und schließt dir vor der Nase zu. So krass ist das. Selbst sagt er, geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, die lasst ihr nicht hinein. Jetzt stell dir mal vor, du musst dir sowas anhören. Ihr Christen seid die Blockade des Himmels. Ihr verhindert, dass Leute da rein wollen und können. Eine krasse Nummer. Für die meisten Theologen damals war Jesus ein Gotteslästerer. Sie hatten die gleiche Überzeugung von Jesus wie er von ihnen. Sie dachten also, mit dem kannst du nichts anfangen. Der erzählt den Leuten lauter dummes Zeug. Die kommen nur auf absolut falsche Gedanken. Guck ihn dir doch an, ja, die Sabbate. Der hält dir nicht. Der hält sich nicht an Gottes Gebote. Das geht doch nicht. Und dann erdreistet er sich und sagt, Gott ist mein Vater. Ja, wo kommen wir denn dahin? Gott ist doch heilig. Das geht doch nicht. Und er hat sich sogar mal mit Gott gleichgesetzt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also das schrie in ihren Augen nach Strafe. Das war unerhört. Sie waren in großer Sorge um ihre Schäfchen, um die Leute in den Synagogen und sagten, der bringt das einfache Volk auf dumme Ideen. Wir müssen dem ein Ende machen. Wenn man es genau will, waren das ehrlich besorgte, gläubige Leute. Die nahmen die Bibel sehr, sehr ernst. Die wollten genau das tun, was Gott sagt. Das war ihnen wichtig. Und sie hatten den Eindruck, Jesus bringt alles durcheinander. Das ist so ein Revoluzer, mit dem können wir das nicht durchziehen. Eigentlich war Jesus in ihren Augen ein Ketzer. Der gehörte auf den Scheiterhaufen, auch wenn es damals vielleicht noch keine Scheiterhaufen gab. Ihnen ging es um die Bibel, um das Alte Testament. Es ging ihnen darum, diese reine, absolute Lehre zu bewahren, bloß nicht irgendwo ein Dammbruch, dass uns da jemand ja, unsere schöne Überzeugung kaputt macht. Sie dachten, sie müssten Gott in Schutz nehmen. Sie dachten, wenn so einer sich durchsetzt, dann wird unser großer Gott in Verruf geraten. Und da müssen wir mal uns selbst ein bisschen an die Brust schlagen, wie man so schön sagt, und überlegen, ja, gleichen wir nicht manchmal erschreckend diesen lieben Freunden, diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Es ist uns ja auch wichtig, wir legen großen Wert auf die Bibel, auf Gottes Wort und sagen, Mensch, das muss doch geheiligt werden, das muss doch die Wahrheit dieses Wortes, muss der Welt doch klar sein. Wir sind die Verteidiger dieser Wahrheit. Und oft genug sind wir ja auch empört gegen viele schädliche Einflüsse aus der Gesellschaft, aus der Kirche, aus dem Internet, wo auch immer her, die meinen, man müsse da alles Mögliche an Abstrichen machen und vieles gelte nicht mehr und wir gehen auf die Barrikaden, sagen, das geht so nicht. Gottes Wort gilt, ja. Und wir meinen es ja auch gut, wir meinen es doch ehrlich, es ist doch unsere Herzensüberzeugung, wir wollen doch Gott an der Stelle auch in Schutz nehmen, wir meinen Gott damit zu dienen. Also ganz so anders wie die sind wir eigentlich gar nicht. Wenn ich sowas lese, was Jesus hier diesen Leuten so ins Stammbuch schreibt, dann muss ich ehrlich sagen, geht es mir manchmal wie den Jüngern am Abendmahlstisch. Da sagt Jesus ja auch so ein paar hammerharte Geschichten und die gucken sich alle an und sagen, also ich glaube es zwar nicht, aber bin ich es vielleicht? Bin ich das Problem? Und wir als Theologen müssen uns das vielleicht noch viel, viel mehr fragen als ihr. Bin ich so ein Heuchler? So einer, der nach außen, hui, ne, immer Strahlemann, immer alle, ach, Tag, Herr Pastor, ne? Und innen? Wenn wir uns ehrlich machen, muss man sagen, diese Gefahr besteht. Und die Grenzen dessen, dass das schief geht, die sind fließend. Und es braucht gute, ehrliche Kommunikation, um sich darauf hinzuweisen. Jesus sagt diesen Leuten oft sehr klar, wo ihr Problem liegt. Ich möchte ehrlich gesagt da ehrlich bleiben, ehrlich und selbstkritisch zu sagen, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, ja, die Bösen da in der oder der Kirche. Nein, wir. Nicht den Splitter bei anderen suchen und das Brett vom eigenen Kopf nicht sehen. Wie konnte das eigentlich dazu kommen? Jesus beschreibt es, diese Entwicklung, als eine Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja. Er sagt, das Problem ist, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, die reden fromm daher, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Das ist tragisch. Paulus ergänzt oder erklärt es auf seine Weise. Er sagt, bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier, also so eine Art undurchsichtiger Film über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des Alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Man beschäftigt sich also intensiv mit der Bibel, das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber das Herz ist meilenweit woanders. Es ist nicht bei Gott, sondern bei ganz eigenen Interessen. Und das ist ein verbreiteter geistlicher Virus bis heute. Und das Ergebnis, stellt die Bibel fest, sind menschliche Regeln. Also wir machen uns dann selbst so ein System, ja? Verbote, Fehlinterpretationen. Das, sagt Paulus, das ist ein geistliches Prinzip, weil die Bibel letztlich nur mit Hilfe von Jesus verstanden werden kann. Es braucht den Heiligen Geist, der Menschen in alle Wahrheit hinein leitet. Sonst laufen wir scharf am Ziel vorbei, aber wir wissen ja aus dem Fußball, knapp daneben ist auch vorbei. Die Theologen von damals sind jedenfalls ein warnendes Beispiel für dich, für mich und vielleicht besonders für uns evangelikale Christen. Auch heute ist das ja trendy, die Bibel einfach so zu interpretieren, wie es uns, sagen wir es mal, in den Kram passt. Das sind die schönen Aussagen, die nehmen wir gerne mit, ne? Die Segensworte, dieses, ach, ich bin bei euch alle Tage, ach, das geht runter, ne? Das sind die unliebsamen Wahrheiten, die klammern wir vielleicht einfach aus oder verschweigen sie. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die behagen uns überhaupt nicht, die passen nicht in unsere Zeit, die passen nicht in unser Weltbild und die werden dann als historisch fragwürdig auch schon mal aussortiert. Jesus charakterisiert die Schriftgelehrten jedenfalls als Menschen, die großen Wert auf das Äußere legen, auf den schönen Schein. Das soll nach außen super aussehen. Und er sagt, sie nehmen Ehre für sich in Anspruch. Ehre, die aber eigentlich Gott zusteht. Und das schildert er hier auf seine Weise ein bisschen karikiert. Mit Vorliebe sagt er in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, zeigen sie sich durch auffallende Kleidung. Die hatten solche weiten, wallenden Mäntel übergezogen. Das bildete so eine Art Berufsbild. Ne? Man konnte also schon von Weitem sehen, oh, da kommt der Herr Gelehrte Doktor sowieso. Und sie erwarteten, dass man sich auch entsprechend, ja, das würdigte und ihnen das auch zeigte. Genauso im Gottesdienst, ne? Sie wollten natürlich immer den besten Platz haben. Und auch bei Festen wurden sie gerne als der Ehrengast präsentiert, im gesellschaftlichen Miteinander. Ne? Da suchte man nach Leuten, die einen Beifall spenden, die sagen, ja cool, so wie du möchte ich auch sein, richtig viel Follower, viel Beifall, viel Likes. Das war ihr Ding. Und mit ausgiebigen Gebeten, sagt Jesus, erwecken sie dann im Gegenzug den Eindruck, dass sie ganz besonders fromm, ganz besonders gottesfürchtig sind. Also ganz viel Heuchelei. Ein harter Vorwurf hier lautet, und das verbindet diese beiden Texte auch ein Stück weit, dass ihr Verhalten zu Lasten von armen Leuten geht. Die Witwen sind die Benachteiligten aus diesem Verhalten heraus. Ja, sie werden zum Teil sogar um ihren Besitz gebracht. Das ist krass. Im Alten Testament wird nämlich gerade darauf unheimlich viel Wert gelegt und das blenden die Jungs ganz geflissentlich aus. Wert gelegt auf uneingeschränkte Fürsorge und Hilfe für Schwache und Arme. Ein zentraler Satz aus Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Gott geht es um Mitgefühl, um Mitmenschlichkeit und daran haben die es leider komplett fehlen lassen. Jesus warnt also in unserem Text seine Nachfolger vor diesen negativen Vorbildern. Ich glaube, das war noch einer zu schnell, weil sie sich eben eigenmächtig Ehre und Aufmerksamkeit nehmen. Die sind eher so vom Stamme Nimm. Sie sind selbstgerecht, sie sind hochmütig, stolz. Sie wollen wichtig sein, mit ihrer Gesetzestreue wollen sie diesem Gott imponieren und sie belasten damit die anderen Menschen, die ja eigentlich ihre Unterstützung benötigten. Damit verfehlen sie bei weitem das Ziel, was Gott mit Menschen hat. Zielverfehlung ist die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes für Sünde. Sie verfehlen das Ziel mit Gott und darum kritisiert Jesus sie auch so heftig. Ja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ich habe mich gefragt, ist das unser Thema? Als Gemeinschaft mit über 100-jähriger Tradition, Lippenbekenntnis oder mehr? Wo geht es bei uns vor allem ums Recht haben? Wenn wir so die letzten 2, 3 Jahre uns angucken, war das unser Thema, dass wir Recht haben? Wo stehen bei uns die Regeln, die Gebote im Vordergrund? Das, ja, woran man sich halten muss? Oder ist Barmherzigkeit, Mitmenschlichkeit, fürsorgliches Einfühlen in andere, ist das unser Markenzeichen? Wo geht es uns vor allem um uns selber? Um unsere Beliebtheit, dass keiner was Schlechtes über uns hier sagen kann? Um unser Image, ist das das Zentrale? Oder geht es in der Tat um Gott, um seine Interessen, seine Bedürfnisse, seine Sehnsucht, Menschen zu retten? Öffentlich zur Schau getragene Frömmigkeit ist in der Regel nur Heuchelei und oft genug Scheinheiligkeit. Lasst uns deswegen selbstkritisch bleiben. Jesus schreibt es Menschen ins Stammbuch. Ich möchte mir diese Kritik zumindest ehrlich anhören. Und aufpassen, nicht auch in dieses Fahrwasser zu kommen. Gucken wir uns mal den Kontrast, die zweite Geschichte an, die erst den ersten Blick völlig anders erscheint. Jesus als ein stiller Beobachter im Tempel, er sitzt dort und guckt sich das Geschehen an. Und da gibt es mehrere Plätze, so habe ich mir nochmal angelesen, wo Spendenbehälter standen, also größere Gefäße, größere Bottiche, in denen Menschen etwas abgeben konnten. Das war nicht nur Geld, das waren zum Teil auch kleine Vögel und so weiter. Also alles, was man so opfern konnte, konnte dort gespendet werden in unterschiedlichste Behälter. Da gab es dann welche, die waren speziell für die Tempelsteuer zuständig. Da musste nämlich eine ganz bestimmte Währung rein, deswegen gab es ja auch Geldwechsler. und andere waren eben für freiwillige Sachspenden und so weiter. Und ein spezieller Opferkasten, der wird oft herausgehoben, der war für Spenden ohne ganz besondere Verwendung. Also da ging es nicht um Dankopfer oder um Schuldopfer oder sowas, sondern da ging es für die allgemeinen Belange. Ja, also nehmt es für den Tempel, nehmt es für Gott. Und hier trug sich offenbar diese Geschichte zu, an diesem speziellen Opferkasten, wie es im alten Luther heißt. Die Spender überreichten ihre Gaben einem Priester. Der stand daneben und nahm das entgegen. Also stellt euch vor, hier vorne steht einer mit dem Kollektenkörbchen. Ihr kommt und der nimmt es und sagt, ach, du gibst heute 5 €, Dankeschön. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Das heißt, die sprachen darüber, der prüfte vor allem, ob diese Gabe auch rechtens ist, ob sie rein ist, wenn es ein Tier war, oder ob das Geld in Ordnung war, ob das passte, wie auch immer. Und die Summe wurde laut erwähnt. Und deshalb konnte Jesus auch hier sehr genau wissen, was die einzelnen Leute gaben. Also die hat das nicht so ganz klammheimlich so, sondern das wurde aufgedeckt. Ich meine, Jesus hätte es auch so gewusst, aber so war das damals. Und diese Witwe fällt natürlich ein Stück auf, weil sie sich ja schon fast erdreistet, einen winzigen Centbetrag als Spende für Gott hier zu hinterlassen. Eine Spende, die kaum zu unterbieten ist. Angesichts der riesigen Bedarfe dieser Tempelanlage, guckt euch mal alte Bilder und Filme an von diesem Tempel, was das für ein Areal, für ein Gebäude war mit Gold, Silber und Pipapo. Angesichts eines riesigen Personals mit Priestern, Leviten und sonstigen Tempeldienern. Und angesichts dieser teuren Instandhaltungskosten, ja, so ein Haus kostet ja immer Geld, eigentlich ein lächerliches Unterfangen, so zwei ja, Kupfermünzen da. Was soll man mit so einem Kleckerbetrag? Das hätte sie sich auch sparen können. Der gewöhnliche Blick auf dieses Geschehen vergleicht also diese Minispende mit den Summen, die andere Leute da großzügig abgeben, wofür man sie nicht kritisieren muss. Ja, also ein edler Spender, der große Summen spendet, ist ja was sehr Schönes. Aber es ist quasi peinlich, was diese Frau macht. Vielleicht wäre sie auch lieber gewesen, kein Mensch hätte das mitgekriegt. Vielleicht wäre sie am liebsten im Boden versunken, als sie mitkriegt, dass die Leute dass sie darauf aufmerksam geworden sind. Ich habe mich gefragt, was sagt uns diese Geschichte eigentlich über das Geben? Heißt das, wirf möglichst die kleinsten Münzen nachher in den Kollektenbecher? Das ist schon das, was du tun kannst, das ist gesegnet. Gott freut sich, wenn du deine 1- und 2-Cent-Münzen hier los wirst und der Kassierer ein bisschen was zu zählen hat. Ist es das? Oder eher umgekehrt? Leere deinen kompletten Geldbeutel, wirf alles rein, was du hast, verkauf zu Hause deine Briefmarkensammlung und dein Rasenmäher und spende deinen kompletten Besitz für Gott und die Mission. Was lernen wir eigentlich aus so einer Geschichte? Jesus stellt ja in dieser Erzählung eine interessante Rechnung auf. Er sagt, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hatte, was sie besaß. Also Jesus misst die Spende nicht an dem, was man gibt, sondern daran, was man behält. Jesus misst die Spende nicht an dem, wie viel du da reintust, sondern in dem, wie viel noch in deinen Taschen ist. Gott schaut nicht darauf, ob du riesige Summen oder Kleinigkeiten spendest. Er schaut sich deine innere Haltung an, dein Herz. Und er misst deine Opferbereitschaft daran, wie viel du ihm gönnst und wie viel du für dich selbst beanspruchst. Ähnlich dieser Geschichte ist ja später in der Apostelgeschichte diese Erzählung von Hananias und Sapphira, eine ganz krude Story, also da muss man schon ein bisschen schlucken, wenn man das liest. Die brüsten sich ja mit einer Maximalspende, sagen wir haben alles für Gott gegeben, während sie verheimlichen, dass sie einen ganzen Teil des Geldes klammheimlich aber abgezweigt und für sich behalten haben. Das wird dann ziemlich hart sanktioniert. Also entscheidend ist wohl nicht, was du gibst, sondern wie viel du für dich behältst. Diese Frau, die besaß offenbar nichts oder fast nichts. Sie ist arm, so wird sie beschrieben, quasi mittellos. Sie war selber auf mildtätige Gaben angewiesen von anderen, auf Almosen und dass Menschen ihr mal was zu essen brachten. Und dann entschließt sie sich, das bisschen, was sie da hat, Gott zu schenken. Gott damit sozusagen wichtig zu nehmen. Gott zu sagen, du bist mir das wert. Du bist mir das wert, was ich habe. Sie entschließt sich also, nicht zu nehmen, zu raffen, sondern zu geben. Und ich habe mich gefragt, das ist doch verrückt, oder? Das ist doch bekloppt. Wieso gibt jemand, der selber nichts zu beißen hat, das bisschen dann noch her? Sie hätte sich doch ein Brötchen dafür kaufen können. Wieso spart sie es nicht und sagt, komm, dann sammle ich mir ein bisschen was an, wenn die nächste Hungersnot kommt? Das steht da nicht. Ich möchte auch nichts in diese Frau hineinlegen, was da nicht, was nicht wahr ist. Also aus unserem betriebswirtschaftlich geprägten Denken ist das crazy, was die Frau da tut. Aus Gottes Perspektive sieht das aber irgendwie ein bisschen anders aus. So wie damals bei diesem Abraham, der gab alles, der gab sein Liebstes für diesen Gott, seinen einzigen Sohn, den er mit 100 noch gekriegt hat, den würde er Gott opfern, zumindest war er drauf und dran, es zu tun. Oder diese Witwe damals in der Geschichte von Elia, die hat nur noch einen winzigen Rest Mehl und ein paar Tropfen Öl und damit will sie einen Brotfladen backen und dann gibt sie den dem Propheten Gottes, statt ihn selber zu essen. Oder wie diese von Schuldgefühlen geplagte Frau, die ein sündhaft teures Parfum, mit dem man eine Menge hätte tun können, Jesus in Anerkennung und Ehrerbietung über die Füße schüttet und ihn damit einbalsamiert. Oder wie dieser kleine Junge, der seine komplette Verpflegung, die er für mehrere Tage eingepackt hatte, 5 Brote in seiner Lunchbox und 2 Fische, komplett verschenkt, damit andere satt werden. Und so wie Gott selbst sein Bestes gibt, er lässt seinen Sohn opfern, damit Menschen leben und gerettet werden. So macht es auch diese Witwe. Sie gibt das, was sie hat, komplett weg. Und bringt damit zum Ausdruck, dass sie völlig von diesem Gott abhängig ist. Und dass sie ihm aber zutraut, sie auch weiter zu versorgen, sie nicht hängen zu lassen. Das hebt Jesus hier hervor. Jesus vergleicht ja mal die Rettung, die uns der Glaube bietet, mit so einem Art Goldschatz, ja, oder irgend so einem Edelstein oder was, die einer im Acker verbuddelt hat. Und ein anderer Typ findet das Ding, der Acker gehört ihm aber nicht, und dann setzt er alles dran, um dieses Grundstück zu kaufen, damit er in den Besitz dieses Schatzes kommt. Jesus sagt, so ist das mit Gott. Für Gott lohnt es sich, alles dran zu geben. Welche Priorität wir Gott in unserem Leben geben, zeigt sich offenbar daran, was und wie viel wir für uns selbst beanspruchen. Diese Witwe macht mir jedenfalls Mut. Während andere etwas von ihrem Überfluss abzweigen, gibt sie aus ihrem Mangel. Das Wenige, was sie hat, sagt Jesus, das gibt sie Gott. Und weißt du, so oft sehe ich doch vor allem bei mir selbst das, was ich nicht habe. Ich kann ja gut sagen, ja, ich würde ja auch Millionen geben, wenn ich sie hätte. Ich habe es ja nicht. Wenn ich könnte, würde ich ja auch das und das tun, aber ich kann es ja nicht. Wir sehen auch oft nur unseren Mangel und wir klagen darüber, dass wir so wenig haben. Wir haben so wenig Zeit. Wenn du Leute fragst, kannst du hier oder da mal, ach du, es tut mir leid, aber ich habe so wenig Zeit. Wir haben so wenig Kraft, ne? Oh, wir können gerade nicht, wir sind alle belastet, es zieht uns alles runter. Ich würde ja, aber ich habe gerade keine Kraft. Und wir haben viel zu wenig Mitarbeiter, hier fehlt es ständig an Mitarbeitern. Ne? Ja, wir würden ja was tun, aber es fehlen uns Leute. Und natürlich haben wir in der Regel auch nicht genug Geld. Und ich dachte so, lass es uns doch so machen wie diese Frau. Halten wir uns doch nicht damit auf, zu beklagen, was uns fehlt, sondern lass uns das Wenige, was wir haben, Gott geben. Du hast nur eine halbe Stunde in der Woche Zeit, wo du sagst, mehr Zeit habe ich gerade nicht. Dann schenk sie doch anderen Menschen in Gottes Namen. Schenk sie Gott, widme sie Gott diese halbe Stunde. Dein Schärflein. Du bist kräftemäßig am Ende und sagst, oh, ich würde ja, aber ich kann nicht mehr. Vielleicht kannst du nur eine klitzekleine Aufgabe übernehmen. Vielleicht sagst du, okay, ich schreibe die 8 Geburtstagskarten im Monat. Das könnte ich hinkriegen, das mache ich zwischendurch. Irgendwann schreibe ich unseren Leuten, die Geburtstag haben, einen netten Gruß und bringe denen das. Dann tu das. Gib das bisschen, was du kannst. Das gibt doch diesem großen Gott. Wir haben ja Mangel an Mitarbeitern. Dann lass uns doch die Mitarbeiter, die da sind, mit denen lass uns Gott komplett zur Verfügung stehen. Wir geben das, was wir haben. Wir vertrauen darauf, dass Gott sein Reich mit dem Wenigen baut, was wir beisteuern. Es geht nicht darum, wie viel wir haben, sondern vielmehr darum, Gott das Wenige ganz zu geben. Die Witwe hat das begriffen, dass alles, worüber sie vermeintlich ja verfügt, sowieso Gott gehört. Wir haben ja nichts, was uns nicht anvertraut ist. Gott zu geben, was ihm sowieso gehört, das ist ja keine Schenkung, ja, das ist ein Akt des Vertrauens, ein Akt der Demut eigentlich. Er hat doch versprochen, uns mit allem zu versorgen, was wir nötig haben. Er sagt, guckt euch die Rosen in den Gärten an, guckt euch die Vögelchen an, die Spatzen auf den Dächern, die säen nicht, die ernten nicht. Alles kein Problem, oder? Gott versorgt das doch. Er versorgt uns mit Geld, mit Ressourcen, mit Kraft, mit Gaben. Ihm all das zu weihen, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, ist eigentlich die folgerichtige Konsequenz. Also statt darauf zu pochen, was uns vermeintlich zusteht, was wir doch bitteschön auch kriegen müssen, statt also vielmehr zu nehmen, lohnt es sich zu begreifen, was Gott zusteht und es ihm fröhlich zu geben. Nein, ich glaube, wenn ich die gesamte Bibel mir angucke, geht es nicht darum, dass jeder jetzt seine kompletten Konten plündert und dass wir alle mittellos werden und arm, sondern es geht um die innere Haltung, wie ich mit meinem Besitz und der mir zur Verfügung stehenden Zeit und Kraft umgehe. In anderem Zusammenhang sagt Jesus mal diesen Satz: Gebt Gott, was Gottes ist. Das hat diese Witwe verinnerlicht und buchstäblich in ihrem Sinne alles Gott gegeben. Ich habe mich gefragt, was heißt das abschließend im Hinblick auf unseren Glauben? In dem Kontrast dieser Pharisäer oder Schriftgelehrten und der Witwe wird es, meine ich, erkennbar. Wer meint, alles, was er hat, rechtmäßig zu beanspruchen und zu besitzen und dafür Anerkennung und Ansehen zu verdienen, der hat Gott scheinbar ziemlich missverstanden. Wer kapiert, dass wir arme, bedürftige, mittellose Leute sind, die nichts vorzuweisen haben, der kann getrost Gott alles anvertrauen. Denn machen wir uns nichts vor, geistlich betrachtet sind wir alle Bettler. Wir sind alle arm, waren übrigens angeblich die letzten Worte Luthers. Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir haben nichts, was wir Gott vorweisen können. Nichts. Wir sind auf seine Vergebung und auf seine Güte angewiesen und können uns nicht aus eigener Kraft Leben schenken oder gesund erhalten, das Leben verlängern oder was auch immer. Wäre Gott nicht auf unserer Seite, wären wir am Ende. Weil Gott aber für uns ist, weil er uns nicht im Stich lässt, weil er gütig, barmherzig, treu und gerecht ist, weil er uns liebt, weil er uns rettet, steht ihm auch alles in unserem Leben zu. Weil Gott aber für uns ist, dürfen wir ihm alles geben. Anerkennung und Lob, Bewunderung und Ehre, Dienst, Einsatz, Zeit, Geld, Besitz, Gaben. Ja, Gott steht es zu. Wir sind arme Leute und wir haben in dieser Hinsicht auch nichts zu verlieren. Gib Gott, was Gottes ist. Und lerne mit Paulus und dieser Witwe zu sagen, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, als die Armen, aber die doch viel reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. In dem Sinne ist Geben, auch das ganz buchstäbliche Spenden, eine geistliche Übung. Probier es mal aus. Wir leisten damit nichts vor Gott. Gott sagt nicht, ach, das hast du aber toll gemacht, sondern wir vertrauen damit auf unseren Gott. Fröhliche Geber, sagt Paulus mal, hat Gott deshalb lieb. Nicht, weil sie so besonders rechtschaffen und gottesfürchtig sind, sondern weil sie ihm alles zutrauen. Ich sage, ich gebe was und weiß, Gott versorgt mich trotzdem. Und insofern gilt, was Jesus mal sagt, geben ist definitiv seliger als nehmen. Herr Jesus, vielen, vielen Dank für den Kontrast in dieser Geschichte, für diese zwei Menschentypen, die uns ja in mancher Hinsicht aufrütteln. Ich muss bekennen, dass es mir manchmal schwerfällt, nicht ja, stolz und arrogant durch die Lande zu laufen und zu denken, ja, ich weiß es ja besser als die anderen da. Die haben ja keine Ahnung von Theologie. Herr, vergib und erbarm dich über Hochmut und Stolz in meinem Herzen. Du weißt, wie wir in unseren Gemeinden als Christen unterwegs sind, in unseren Kirchen, und manches Mal uns doch dünken, wir wären besser als die anderen. Herr, zeige uns die Wahrheit und hilf sie uns zu erkennen und anzunehmen. Und im Kontrast dazu diese Witwe zu sehen, Herr, die wirklich bereit war, das Wenige, was sie hatte, einfach dir zu schenken. Und auch das fällt mir ungeheuer schwer. Ich bete, dass du unser Vertrauen in dich stärkst, unseren Glauben mehrst und uns nicht so sehr an den Besitz und an das, was wir haben, klammern lässt, sondern uns Mut machst, loszulassen und den Mangel und das Wenige, was uns zur Verfügung steht, fröhlich in deine Hände zu legen, wissend, du wirst uns alles vielfach vergelten und am Schluss das ewige Leben. Danke dafür. Segne uns, Herr Jesus. Amen.